Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Markus im 10. Kapitel, die Verse 35 bis 45, wo wir lesen: Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen: Meister, wir wollen, dass du für uns tust, um was wir dich bitten. Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr denn, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm: Ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das steht mir nicht zu, euch zu geben, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das die 10 hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es nicht unter euch, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein, und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Amen. So lesen wir Markus 10. Herr, öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Amen. Liebe Gemeinde, manchmal sind die Dinge glücklich gefügt. Und wir dürfen uns von Herzen freuen, wie menschliche Qualitäten zusammenspielen und einander dienen. So ist es auch bei den beiden Brüdern Jakobus und Johannes. Jakobus, der Ältere. Was wir aus den biblischen Andeutungen erschließen können, eher karg, hart, ruhig, konsequent, vielleicht trocken. Johannes, eher weich, innig, sensibel, nachdenklich. Das zusammen, wenn es spielt, wird unerhört stark und kann wie selbstverständlich das Feld beherrschen. Jesus hat denn auch diese beiden Brüder als einziges Brüderpaar mit sich genommen, wenn er wollte, dass ein paar ganz wenige aus seinem Jüngerkreis etwas ganz Besonderes erleben. Als er das kleine Mädchen vom Synagogenvorsteher aus dem Tod auferweckt hat, als er auf dem Berg in eine strahlende Lichtgestalt verwandelt wurde, aber auch dann, als er im Garten Gethsemane mit sich gerungen und gekämpft hat bis zum Äußersten, ob es wirklich nötig sei, dass er den Weg geht, an den schmachvollen, schrecklichen Tod am Kreuz. In diesen Augenblicken waren die beiden, Jakobus und Johannes, dabei. So haben sie sicher selber eben auch gespürt, dass sie für Jesus etwas Besonderes sind. Und so kommen sie jetzt und wollen auch etwas Besonderes von Jesus und benehmen sich dabei wie die Kinder. Und das ist ja zunächst etwas sehr Gutes. Wenn die Menschen wirklich sich an Jesus heransuchen, werden sie wie die Kinder. Aller Schein, alles formal Korrekte, alles Schöntun fällt von ihnen ab und offen sagen sie, was sie möchten und denken. Und dabei sind die Kinder ja oft auf ihre Weise sehr schlau und wissen schon, dass es vielleicht nicht ganz richtig ist, was sie möchten, und versuchen es dann mit einem Trick. Zum Beispiel mit dem Trick, dass sie sich einschmeicheln bei den Eltern, ihre Liebe auszunutzen versuchen und von ihnen eine Zusage erlangen möchten, noch bevor die Eltern wissen, was sie denn versprechen sollen. Und so kommen eben auch Jakobus und Johannes und sagen zu Jesus: Wir möchten gerne, dass du uns gibst, was wir gerne von dir haben, dass du uns das versprichst. Wie die Kinder hätten sie gern, dass Jesus ihnen die Erfüllung ihres Wunsches verspricht, noch bevor dieser Wunsch geäußert ist. Aber meistens, Gott sei Dank, sind ja auch die Eltern nicht dumm und versprechen nicht ins Blaue hinaus, was die Kinder von ihnen haben möchten. Und so fragt Jesus ganz einfach: Was wollt ihr denn? Und die beiden rücken sofort vertrauensvoll mit der Sprache heraus: Wir hätten gerne die Ehrenplätze links und rechts von dir in deiner Herrlichkeit, sagen sie. Und da kann Jesus ihnen nicht mehr kindlich, weich antworten, sondern wird ernst, sehr ernst, und sagt ihnen: Es ist nicht so einfach, wie ihr euch das vorstellt. Ich werde nicht jetzt einfach auf einen Thron der Herrlichkeit gesetzt und kann dann mit Vollmacht regieren. Ich muss mich, sagt Jesus, taufen lassen. Mit einer Taufe. Im Lukas-Evangelium sagt er: Ich habe Angst vor dieser Taufe. Ich muss mich taufen lassen mit dieser Taufe, mit dem Tod am Kreuz. Und statt in der Herrlichkeit Platz zu nehmen, werde ich bloßgestellt dem Hohn und dem Spott einer schreienden Menge. Könnt ihr, fragt Jesus, das auch? In dieser Weise mir folgen und den Kelch des Leidens trinken? Ja, sagen die beiden, wiederum ganz kindlich offen. Wir können das, sagen sie, und Jesus bestätigt ihnen wiederum ganz offen: Ja, ihr werdet das. Aber, sagt er dann, trotzdem, es ist nicht an mir, diese Ehrenplätze links und rechts zu vergeben. Liebe Gemeinde, wenn wir einen Moment lang darüber nachdenken, was uns da erzählt wird, ist es ja wie immer merkwürdig. Wir bekommen etwas zu hören, das ganz menschlich, ganz realistisch, uns ganz vertraut und bekannt ist und gleichzeitig ganz unglaublich, ganz unbegreiflich. Ganz anders, als wir jemals es uns ausgedacht oder gar uns gewünscht hätten. Es ist so. Jesus ist verherrlicht. Er steht über allen mit einer Macht, der niemand trotzen kann. Mit einer Kraft, gegen die niemand nichts vermag. Er ist zum König aller Könige geworden. Ganz offenkundig, wo sonst ist ein Mensch, der seinen großen und tiefen Einfluss ausübt an so vielen verschiedenen Orten, über so viele verschiedene Menschen, wie Jesus das tut. Aber er tut das nicht mit äußerer Gewalt, mit Waffen, mit Geld, mit Posten und Pöstchen, die er vergeben könnte, mit gutem PR und riesigen Werbekampagnen. Er übt seine Macht aus, geheimnisvoll, in den Herzen der Menschen, ihnen selber oft unfassbar und verborgen. Diese Macht zeigt sich auch in den wenigen Worten, mit denen er dann vor allen Jüngern zusammenfasst und beschreibt, warum er sein Werk so tun muss, wie er das tut. Da sagt er kurz und bündig, was über die Weltgeschichte zu sagen ist und über das Wesen aller politischen Macht auf dieser Erde. Die als Herrscher gelten, sagt Jesus seinen versammelten Jüngern, die halten ihre Völker nieder. Sie tun ihnen Gewalt an. Das ist, so sagt Jesus, ganz illusionslos und ohne, dass er darüber moralisiert. Und, liebe Gemeinde, je älter wir werden, umso mehr wissen wir doch, dass es leider so ist, wie Jesus das sagt. Wenn wir uns für Politik interessieren und jetzt zum Beispiel verfolgen, wie die Völker nach Freiheit schreien, sich auflehnen, kämpfen, wie zum Beispiel im Norden von Afrika, da nehmen wir daran Anteil, aber wir haben auch ein schales Gefühl und fragen uns, wird dieser Aufruhr den Menschen wirklich die ersehnte Freiheit bringen? Oder werden sie nur einen Mächtigen mit einem anderen ersetzen? Die Mächtigen unterdrücken die Völker, sagt Jesus. Es kann zwar einen anderen aus der Macht verdrängen, aber die Macht bleibt und tut den Völkern Gewalt an. So ist es, sagt Jesus, aber, sagt er dann, so ist es nicht unter euch. Bei euch ist es nicht so, sagt Jesus, und schafft so in der Welt etwas Neues. Ein Euch, eine Jüngerschaft, ein Kreis, eine Gemeinschaft von Menschen, unter denen etwas anderes gilt, als was sonst hier und dort in der ganzen Völkerwelt gilt. Bei euch gilt, wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer der Erste sein will, der soll der Knecht von allen sein. So sagt es Jesus und beschreibt so eine andere Art von Macht und Wirklichkeit, die gilt und Bestand hat. Wer der Erste sein will, der soll der Knecht von allen sein. Das können wir alle sofort verstehen. Wer groß sein will, muss dienen. Wer versteht das nicht? Das hat Folgen. So kann zum Beispiel der Papst nicht einfach sagen, dass er regieren und der Oberste von allen Christen sein will, sondern er muss immer wieder betonen, dass er nichts anderes will als der Einheit dienen und dass er deshalb nichts anderes will als der Knecht der Knechte, der Diener Christi sein. Ob das Wollen auch ein Vollbringen ist, können wir fragen, aber das will er und das sagt er. Und kann nicht anders, wenn Jesus so klar redet. Ein anderes Beispiel aus protestantischer Seite. Adam Smith, der große Vordenker der modernen wirtschaftlichen Freiheit. Er hat nicht gesagt, dass man alle Kräfte einfach freigeben soll, sondern er hat gesagt, die Welt ist so gut erschaffen von Gott, darum muss da auf dem freien Markt am Ende jeder dem anderen dienen. Es ist so auf dem freien Markt, dass, sagt Adam Smith, dass wenn einer seine Waren verkaufen will, dann muss er gute Waren produzieren, sonst merkt man es und kauft sie nicht mehr. Und so zwingt der freie Markt alle, einer dem anderen zu dienen, dass man eben dann verkaufen und einen Gewinn einstreichen kann. So sagt Adam Smith, der moderne Denker, ganz etwas Ähnliches wie der Papst und beide wahrscheinlich ein bisschen zu gutgläubig und zu harmlos. Aber es gilt, und wir haben das ja auf dem Ausflug nach Basel auch wieder auf ergreifende Weise zu erhören bekommen, in einem Pharmazieforschungsunternehmen, wenn viele Wissenschaftler mit großer Kraft am Werk sind, dann können sie nicht Erfolg haben und dranbleiben an ihrem Werk, wenn sie nicht auch verbunden sind durch den Willen, mit ihrem Schaffen den Menschen zu dienen, mit ihren Produkten, die sie erarbeiten, anderen hilfreich zu sein. Das, liebe Gemeinde, ist die Grundlage für unsere demokratische Ordnung. Und das ist auch der Grund, warum die Demokratie sich nur in christlichen Ländern hat etablieren können und warum es eine Illusion ist, wenn die UNO alle Menschen beglücken möchte mit der Gerechtigkeit und der Freiheit. Das kann nicht gelingen dort, wo die christlichen Grundlagen fehlen, dort, wo die Menschen nicht wissen, dass es die höchste aller Ehren ist, den anderen zu dienen, weil auch der höchste aller Hohen, Christus, sein Leben gegeben hat als Lösegeld für viele. Wo aber die Menschen das gehört haben und geglaubt und gelernt haben, diesem Christus zu folgen, da ist es möglich, dass etwas anderes entsteht, als nur der Wille zu herrschen, dass tatsächlich auch die Macht durchdrungen und verwandelt und umgeformt wird, von dem Willen zu dienen. Das ist der Grund, liebe Gemeinde, warum unsere Volksvertreter so schwach sind. Und das ist das Schreckliche, wenn die Menschen das nicht mehr wissen und wenn sie dann unsere Volksvertreter verachten, weil sie so schwach sind und so ohnmächtig und nicht mehr wissen, dass es ja genau das ist, was wir wollen, dass sie schwach sind und ohnmächtig und nichts anderes können, als versuchen zu dienen. Wir wollen ja mit unseren demokratischen Ordnungen keinem Menschen zu viel Macht geben. Wir wollen, dass sie eine schwache Stellung haben und ständig versuchen müssen, möglichst allen zu Diensten zu sein. Und wir wissen, allen zu Diensten zu sein, das ist schwer. Und sogar auch, wenn man es in hohem Maß zu leisten versteht, bekommt man dafür oft nicht Dank, sondern Undank und Spott zu hören. Das ist so und soll so sein, eben im tiefsten Grund, weil Jesus gesagt hat, wer vorne stehen will, soll hinten beginnen. Wer hinauf will, muss ganz unten anfangen. Und darum kann die Demokratie nur dort mit Ehre und in der Schwachheit mit Kraft Bestand haben, wo es genügend Menschen gibt, die bereit sind, sich auf diesen Weg des Dienens zu machen und wo auch genügend Menschen sind, die das zu schätzen und zu ehren wissen und die gerade diejenigen Leute respektieren, die ihre Macht nicht ausspielen, sondern bereit sind, still im Hintergrund zu wirken und ehrenvoll ihre Arbeit zu tun, ohne die Ehre bei den Menschen zu suchen. Das, liebe Gemeinde, um es auch negativ zu sagen, ist deshalb auch die größte Gefahr und wirklich eine heute sehr drängende Gefahr für unsere demokratische Ordnung, auch hier in diesem Dorf, dass die Menschen von Jesus nur noch das Negative wissen und gar nicht mehr wissen, dass sie es von ihm wissen, nur noch wissen, dass alle Menschen zu kritisieren sind, dass keiner zu hoch hinaus soll und man alle hinabdrücken und alles nivellieren soll und schlecht machen, dass man nur noch das weiß und nicht mehr weiß, dass es Jesus ist, der so ernsthaft von der Sünde, aber der auch gesprochen hat, von der geheimnisvollen Kraft, die Sünde zu überwinden durch die Bereitschaft zum Dienst und zur Hingabe. Wenn wir das nicht mehr wissen, dann ist am Ende niemand mehr, der bereit ist, eine undankbare Aufgabe für das Gemeinwohl zu übernehmen. Alle möchten dann am liebsten nur noch hinten stehen und aus sicherer Distanz heraus die dort vorne kritisieren. Und dann ist es in allen Berufen am Ende so, dass wir keine Menschen mehr finden, die zum Dienst bereit sind, weil zu wenige wissen, dass dieser Dienst in hohen Ehren steht, weil der Menschensohn gekommen ist, um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Hören wir deshalb am Schluss noch einmal genau hin, was Jesus sagt. Er sagt nicht nur das Negative, dass hier in der Welt immer wieder die Mächtigen ihre Völker hinabdrücken und ihnen Gewalt tun. Er sagt auch, dass es eine Möglichkeit gibt unter euch, dass es anders ist und anders geschieht. Und nicht so, dass niemand hinaufdrängen und nach dem Höheren streben soll. Es ist nicht falsch, liebe Gemeinde, wenn wir bei den Ersten sein möchten. Es ist nicht falsch, wenn wir hohe Ehre, ein großes Wissen, große Gaben haben möchten. Nur müssen wir wissen, dass die höchste von allen hohen Gaben die Liebe ist. Und dass darum der Weg hinauf immer zuerst auch hinabführt und dass man vorne stehen kann zum Segen der vielen, nur wenn man immer wieder bereit ist, ganz hinten anzufangen. Jesus sagt den beiden, Jakobus und Johannes, nicht, es sei falsch, was sie möchten. Er sagt ihnen nur, dass es nichts ist, was man einfach so geben und verfügen kann, sondern dass der Weg hinauf ein anderer ist, als wir Menschen gemeinhin denken, dass dieser Weg hinauf immer wieder hinabführt in die Bereitschaft zum Dienen. Wenn aber diese Bereitschaft erwacht, dann, sagt Jesus sehr deutlich, dann ist das etwas Gutes, dann bringt das Frucht, dann bringt das Ehre und Dank und Gewinn. Vielleicht nicht hier und jetzt unter den Menschen, aber bei Gott in Ewigkeit. Deshalb also, liebe Gemeinde, will uns Jesus Mut machen, dass wir allen Gefahren zum Trotz und allem, was man redet, zum Trotz, dennoch ein jedes mit den Gaben, die ihm gegeben sind, streben nach dem Hohen. Mehr wissen, mehr verstehen, mehr können möchten. Uns deshalb auch schulen, die Kräfte sammeln und konzentrieren, bereit sind, schwere Aufgaben zu übernehmen, im Wissen darum, dass sie noch schwerer sind, als wir sie uns vorgestellt haben, aber dass sie auch einen noch größeren Lohn, eine noch größere Ehre bringen, als wir je uns denken und fassen können. Auch der Menschensohn ist gekommen, um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele, sagt Jesus. Darum, liebe Gemeinde, nehmen wir uns doch ein Beispiel an Jakobus und Johannes. Gehen wir zu Jesus ganz offen, sagen wir ihm wie die Kinder, was uns ängstet und was wir gerne hätten. Sagen wir ihm das, er sagt uns dann auch, was er von uns haben will und nimmt uns mit sich auf seinen Weg, so schwer wie der ist. Es ist doch der über alle Maßen hohe Weg, dass wir uns üben, im Dienst, dass wir uns üben, gehorsam zu werden, dass wir uns üben in der Liebe, die nicht das Ihre sucht, sondern die ohne Aufhören geduldig die Welt überwindet und den letzten Sieg des Glaubens davonträgt. Amen.